Radio X Info.
Am letzten Tag der Aktionswoche gegen Rassismus stelle ich dir ein Buch vor, was um den Zusammenhang von Rassismus und Gesundheit geht. Die Masa Betyatpour hat ihr Debüt über Rassismus im Gesundheitswesen geschrieben. Ein über 140-seitiges Buch, das unter die Haut geht. Die Autorin ist 1992 in Hannover geboren. Ihre Eltern sind aus dem Iran geflüchtet. In Deutschland haben sie als Familie mit Migrationsgeschichte enorm viel Rassismus erfahren. So viel, dass es auf die psychische und physische Gesundheit schlägt. Das Buch heisst «Du lachst ja gar nicht mehr, wie Rassismus krank macht» und es ist letztes Jahr im Rotpunkt Verlag erschienen. Ich hatte die Gelegenheit, Masa Betyatpour nach einer Buchlesung im Quartiertreffpunkt Lola für ein Interview zu treffen. Kannst du den Titel deines Buches genauer erklären?
Genau, also der Titel, das sind die Worte, die meine Großmutter zu meiner Mutter gesagt hat, als sie das erste Mal in Deutschland besucht hat. Da ist ihr aufgefallen, dass sie nicht mehr so lacht wie früher. Und ich glaube, so kann man Rassismus ganz gut beschreiben. Es geht so richtig unter die Haut. Es macht erstmal direkt krank, weil es so ein Stressfaktor ist. Es kann die Immunfunktion verlangsamen, es kann Heilungsprozesse verlangsamen, es kann zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen, Diabetes, sogar Krebsarten, dadurch, dass es halt so ein Stressfaktor ist. Aber gleichzeitig kann es auch indirekt die Gesundheit verschlechtern, indem man zum Beispiel einen schlechten Zugang hat zum Gesundheitssystem. Oder auch rassistische Erfahrungen macht. Das ist dann einfach das, was dieser Stressfaktor ist. Und deswegen ist es so eine Doppelbelastung. Es ist einmal die direkte Belastung als Stressfaktor, wenn man Rassismus erfährt, aber dann auch die indirekte, weil man es nochmal so strukturell erfahren kann.
Du redest von den körperlichen Belastungen, von den Schmerzen, von den Erkrankungen. Du studierst Public Health in Hannover.
Genau, also jetzt auch in meiner Doktorarbeit beschäftige ich mich mit Schmerzbehandlungen, wie sie verschieden aussehen können für verschiedene Personen. Also gerade bei BIPOX, dass da zum Beispiel manche Menschen weniger ernst genommen werden, dass die Schmerzmedikation nicht adäquat durchgeführt wird. Es gibt auch so Studien aus Schweden, die zeigen, dass zum Beispiel schwedischen weißen Personen adäquate Beta-Blocker verschrieben werden, aber dann schwarzen Personen nicht. Also da gibt es schon so einiges, immer noch zu wenig, aber einiges an Forschung, die uns zeigt, es ist ernst zu nehmen und wir müssen da auf jeden Fall was machen.
Du bist in dieser Rolle als Forscherin und blickst in die Medizingeschichte, aber auch in die gegenwärtige Medizin. Was erhoffst du dir? Was sollte verändert werden?
Ich erhoffe mir, dass Rassismus als Gesundheitsdeterminante anerkannt wird, als Faktor, der krank macht, damit es auch so strukturell aufgearbeitet werden kann und abgebaut werden kann und dass auch mehr Forschung dazu existiert und es einfach auch im Curriculum in verschiedenen Studiengängen mit einbezogen wird, damit Menschen da auch einfach ein Bewusstsein für entwickeln, weil vieles ja auch sehr unbewusst stattfindet.
Dein Buch ist ein autoethnografischer Bericht. Auto, weil es um dein Leben geht, also autobiografisch, aber ethnografisch eben auch. Inwiefern konntest du deine Biografie gut koppeln an die Ethnografie?
Ja, das fiel mir tatsächlich sehr leicht, weil ich einfach die Forschung untersucht habe zu dem Thema Rassismus und wie es krank macht, wie es im Gesundheitswesen aussieht. Dafür habe ich auch alte Philosophie gelesen und habe dann schnell gemerkt, okay, es gibt ganz viele Parallelen. Dann habe ich das einfach kontrastiert mit so Situationen in meinem Leben und habe es verglichen, habe es in Verbindung gebracht und ja, hat sich herausgestellt, dass viele solche Erfahrungen teilen. Das ist kein Einzelfall bei mir jetzt oder genau.
Inwiefern war dieser Schreibprozess für dich auch eine Heilung?
Es war auf jeden Fall ein Heilungsprozess. Es war auch sehr schwierig. Man brauchte auch einen Social Support, Leute, die für einen da sind, wenn man dann auch so Rückfälle hat, wenn man sich sehr intensiv mit der Thematik beschäftigt, auch viel dann ja über die Vergangenheit nachdenkt. Aber im Grunde war es auf jeden Fall ein Heilungsprozess, weil ich auch distanzierter jetzt damit umgehen kann. Ich habe die Forschung gesehen. Ich habe gesehen, okay, ich spinne nicht, das ist echt, das existiert. Und dieses Verstehen bringt schon ganz viel für mich und ich glaube für viele Menschen.
In deinem Buch fängst du im Kindergartenalter an, über die Grundschule bis hin zur Privatschule und dann zu deiner Uni-Karriere. Inwiefern war das auch von innen nach außen stülpen, all deine biografischen Angaben zu machen und dann die Menschen nicht gerade namentlich zu nennen, aber trotzdem sehr konkret auch über den Rassismus, den du erfahren hast, zu schreiben?
Es war schwierig, aber gleichzeitig hatte ich auch das Gefühl, dass ich jetzt endlich sprechen darf, weil in ganz vielen Situationen durfte ich nicht sprechen, ich konnte nicht sprechen, entweder war ich zu klein und konnte mich einfach nicht verbalisieren, ausdrücken, konnte mich nicht wehren, oder ich war schon älter, ich war in der Uni und ich durfte mich halt einfach nicht dazu äußern, und das war halt für mich auch wie so eine Waffe, dass ich mich wehren kann, dass ich meine Stimme mit einbeziehen kann, dass ich ja damit hoffentlich dann auch was in Bewegung setze und genau.
Die meisten rassistischen Vorfälle passieren einerseits in der Schule und dann aber am Arbeitsplatz. Was sagst du zur aktuellen Situation am Arbeitsplatz?
Ja, also am Arbeitsplatz, gerade zum Thema Gesundheitswesen, gibt es da natürlich schon einiges an Forschung, dass da auch Person of Color, die im Gesundheitswesen arbeiten, betroffen sind. Dann gibt es auch so Probleme wie die Migration Pay Gap, dass zum Beispiel die Migration Pay Gap in Deutschland zumindest höher ist als die Gender Pay Gap und dann auch Frauen noch mal mehr betroffen sind, aber natürlich auch Person of Color mehr betroffen sind. Also am Arbeitsplatz ist es auf jeden Fall ernst zu nehmen, auch die Unsicherheit ist größer, aber gleichzeitig ist da auf jeden Fall noch ein großer Handlungsbedarf. Ja.
Deine Mutter hat auch Rassismus am Arbeitsplatz erfahren.
Genau, also allein schon bei meinen Eltern war das so, dass die, als sie nach Deutschland geflüchtet sind, ihren Studiengänge gar nicht anerkannt wurden, Abitur wurde nicht anerkannt, mussten die nachholen. Dann studiert man etwas und es heißt nicht direkt, dass man einen Job bekommt, nur weil man jetzt was gelernt hat. Also da gibt es ja auch schon wieder so Situationen, wo Menschen bevorzugt werden, aber auch so Jobunsicherheit, dass gewisse Menschen direkt einen unbefristeten Vertrag bekommen, andere nicht. Also das habe ich auch bei meiner Mutter sehr viel gesehen, dass sie da auch bis heute keinen unbefristeten Vertrag hat, tatsächlich, soweit ich weiß, ja.
Magst du noch eine Textstelle vorlesen, dass die HörerInnen von Radio X auch einen Eindruck von deinem Buch haben?
Okay. Als die Eltern meiner Mutter uns in Deutschland besuchten, beobachtete meine Oma meine Mutter von der anderen Seite des Tisches und flüsterte, du lachst ja gar nicht mehr. Man hat dich immer über 7 Häuser weit gehört. So herzlich hast du gelacht. Ich wunderte mich über diese Worte. Ich selbst hatte meine Mutter noch nie so lachen hören. Ich erwische mich so oft beim Romantisieren der Heimat meiner Eltern und wünsche mir nichts sehnlicher, als an diesen Ort zurückzukehren, an dem ich noch nie war. Und ich erinnere mich, wie die Familie zusammen die Nachrichten schaute und es um den Iran ging, weil es wieder irgendeinen Aufstand gab, einen der unzähligen seit dem Beginn des islamischen Regimes 1979. Als Kindergartenkind fragte ich meine Eltern, wann können wir nach Hause, wann können wir zurück? Und meine Eltern sagten, spätestens in ein paar Jahren, das Regime ist schwach, die Mullahs können sich nicht mehr lange halten, wo doch die meisten gegen sie sind. Ach, wie sehr hätte ich ihnen gegönnt, recht zu haben, ihre Heimat wiederzusehen, ihre Eltern am Sterbebett noch einmal in den Arm nehmen zu können. Doch das ging nicht. Exil bedeutet nun mal, dass es vielleicht nie mehr zurückgeht, wie sehr man es sich auch wünschen mag. Die meisten verlassen ihre Heimat nicht freiwillig. Sie müssen es, weil sie sonst verfolgt, ermordet oder verhungern würden. Meine Eltern liebten ihre Heimat und meine Mutter spricht noch heute darüber, wie das frisch gebackene Brot in ihrer Heimat duftete, wie intensiv die Granatäpfel schmeckten, wenn man sie vom Baum im Garten pflückte oder wie man an heißen Sommertagen auf der Terrasse schlief und sich aus Büchern vorlas, während die Grillen für die Hintergrundmusik sorgten. Doch egal, wie sehr man in Erinnerung schwelgt, das tatsächliche Leben findet hier statt, in der Diaspora. Solange man seinen Koffer nur halb ausgepackt hat, kann man dann wirklich vollkommen hier angekommen sein?
Ganz herzlichen Dank, Maza Betyapur. Viel Erfolg mit deinem Buch. Alles Gute für deine Zukunft.
Vielen lieben Dank und danke, dass ich dabei sein durfte.
Für Radio X, Janina Labhardt.
Radio X. Info mit mehr Kontrast.